Ja, in der Big Show 526 beschließen wir die Kampfhandlungen wie immer mit Tennis und ich freue mich, dass ich wieder das Duo, das ich gerne auch in Halle, Westfalen trifft, persönlich nehme ich am Start. Aber zum einen von Sky Marcel Meinert. Servus Marcel.
Oh, viel zu lange nicht mehr. Hallo. Ja,
so ist es. Und Jörg Almaroth, den ich tatsächlich in Halle in diesem Jahr getroffen habe. Servus Jörg.
Guten Morgen zusammen.
Marcel, Novak Djokovic hat vor dem Finale der US Open gesagt, er wird dieses Match bestreiten, als ob es sein allerletztes wäre. Jetzt dachte ich, naja, was ist, wenn er gewinnt? Macht er dann den Pete Sampras und tritt sofort ab? Wie hast du denn das Match davor gesehen? Hattest du diesen Gedanken eventuell auch? Und warst du dann ein bisschen oder sehr überrascht, wie es denn gelaufen ist?
Beides. Ich hatte diesen Gedanken tatsächlich auch. War sehr gespannt. Also erstmal bin ich fest davon ausgegangen, dass er das Ding zieht, ja. Dass er sich das nicht nehmen lässt. Ich hätte mir den Verlauf dieses Finals so nicht vorstellen können. In Australien schon, da war für mich Medvedev sogar der leichte Favorit mit allem, was da drumherum war. Und da haben wir offensichtlich diskutiert über eine mögliche Verletzung von Djokovic. Das war diesmal überhaupt nicht der Fall. Und trotzdem schien der Tank so leer gewesen zu sein, dass er da ja gefühlt einen ihm nahestehenden Verwandten auf den Platz geschickt hat, aber nicht sich selbst. Das habe ich so überhaupt nicht kommen sehen. Großes Kompliment natürlich an Daniel Medvedev, das dann auch so zu Ende zu spielen, wenn man dann diese Chance realisiert, diese große Möglichkeit, die man dann da hat, kann einen das natürlich auch so sehr beschäftigen. Aber der Kerl lebt ja scheinbar in einem Eisbad, also das ist wirklich ganz bemerkenswert gewesen. Und gut, natürlich jetzt genauso interessant, was macht Djokovic jetzt nach dieser Niederlage? Wie geht er damit um? Wann sehen wir ihn auf dem Tennisplatz wieder? Welche Ziele steckt er sich jetzt noch? Denn so eine Chance nochmal wiederzubekommen, das wird natürlich unglaublich schwer.
Ja, Jörg, das halte ich im Grunde genommen für ausgeschlossen. Dass Djokovic nochmal seit die ersten 27 Spiele in einem Grand Slam-Jahr gewinnt, um den Kalender Grand Slam zu schaffen. Alex Coretia hat, glaube ich, auf Eurosport gesagt, ja, wird stärker zurückkommen. Der Dominic Thiem hat was Ähnliches gesagt. Jörg, wir erinnern uns 2016, da waren wir beide in Wimbledon, weiß ich noch. Da hatte er davor Paris gewonnen und dann gegen Sam Querrey in Wimbledon verloren, einfach weil er in ein Loch gefallen ist. Ich möchte das nicht ausschließen, Jörg. Was sagt deine Glaskugel?
Naja, zunächst hat uns ja irgendwie dieses Turnier gelehrt, dass wir irgendwie an gar nichts glauben können, dass wir wirklich nicht wissen, was praktisch am nächsten Tag passiert. Deswegen, klar, ich habe meinen Text auch mit der Formulierung geschlossen, dass diese Chance wahrscheinlich nicht wiederkommt, aber ich will es auch nicht hundertprozentig ausschließen. Also ich hätte jetzt zum Beispiel natürlich viel eher gedacht, dass diese ganzen fast traumatischen Vorgänge in Tokio, ne, mit der Niederlage gegen Zverev, dann noch die Bronzemedaille verloren, dann dieses, naja, doch schnöde Absagen da des Mix-Spiels, also dieses ganze Ding, dass das nachhängen würde, aber man hat ja in New York lange Zeit gar nichts davon gesehen. Ich meine, er hat ja eben selbst Zverev dann noch irgendwie niedergerungen und ja, wie Marcel auch gesagt hat, der hätte das gedacht. Also ich meine, in drei Sätzen, 4-4-4, also wirklich, das ist wieder so eine Wette, wo du sagst, meine Güte, oder stell dir vor, du hättest jetzt diese beiden Spiele gewettet oder überhaupt dieses Turnier gewettet, Raducanu und Medvedev schlägt am Ende Djokovic in drei Sätzen. Herrgott, keiner von uns müsste jemals wieder arbeiten. Also, wie gesagt, ich glaube nicht mehr an diese zweite Chance, aber ich habe jetzt auch nicht wirklich gedacht, dass er sozusagen mit einem Paukenschlag jetzt seine Karriere in New York beenden würde. Dazu ist er doch zu sehr rational natürlich veranlagt und sagt sich, okay, I'm playing for history und das bedeutet, meine Güte, so viel wie möglich oben draufsetzen, damit mir keiner jemals nahe kommen kann und damit ich eben vielleicht am Ende 24 Grand Slams habe gegen die 2020 der beiden Herrschaften, mit denen er sich lange da gestritten hat. Wobei, wie gesagt, die ganze Gefechtslage ist ja sozusagen einfach eine andere geworden. Ich denke, da kommen wir vielleicht noch drauf. Wir haben jetzt die Ära der großen Dreis beendet. Ja. Punkt aus. Also jedenfalls, wenn wir die drei nehmen. Also das ist bestenfalls noch zwei. Und auch bei den Zweien muss man vielleicht ein Fragezeichen setzen.
Ja, also Jörg spielt sicherlich darauf an, Marcel, dass wir Rafael Nadal vor kurzem noch auf Krücken gesehen haben auf Instagram. Ich kann es mir ganz schwer, ich diskutiere auch gerne mit meinem Sohn drüber. Also Federer wird nicht mehr zurückkommen. Das hat der Simon Graf auch in New York so ein bisschen anklingen lassen, als ich mit ihm gesprochen habe. Und Nadal weiß man auch nicht. Wie muss man das Abschneiden von Alexander Zverev bewerten, Marcel, der dann über 50, ich dachte, dass Zverev eine Chance hat, also im Laufe des Turniers dann, weil Djokovic mir schon auch gegen Brooksby schon ziemlich tight vorgekommen ist. Er verliert gegen Nishikori einen Satz, was er nach dem 6-2, 6-0 bei Olympia, was mich auch ein bisschen überrascht hat. Müsste Zverev ein bisschen enttäuscht sein? Er selbst war es ja, weil er sagt, na, es ist wie wenn man von einer Freundin verlassen wurde. Oder ist es aller Ehren wert, in 5 Sätzen gegen den besten Spieler der Welt auszuscheiden?
Naja, am Anfang musst du natürlich enttäuscht sein, weil die Form so gut war wie vielleicht noch nie. Du rechnest dir eine ganze Menge aus, hast Djokovic gerade 3 Wochen vorher geschlagen, gehst dann über 5 Sätze, hattest in diesen 5 Sätzen auch immer wieder Momente, an die du dich zurückerinnern wirst und sagst, ah, da, und wenn du da das Break im 2. und möglicherweise durchservierst, und dann 2-0 Sätze vorne, wird es ein anderes Match und all solche Kleinigkeiten, dann muss man natürlich zuerst enttäuscht sein. Gleichwohl, mit ein bisschen Abstand, hat er ein hervorragendes Turnier gespielt, hat wahrscheinlich dann am Ende einen Assist dazu geleistet, dass Medvedev das Turnier gewonnen hat. Das wird ihm relativ wenig helfen, aber er kommt auch auf Grand Slam-Ebene näher ran. Ich finde die Einstellung grundsätzlich richtig, dass er jetzt sich da nicht hinstellt und sagt, ich bin damit zufrieden, so wie ich gespielt habe, sondern natürlich muss das Ziel eines Alexander Zverev, so wie er aktuell auftritt, sein, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, ohne jetzt sagen zu müssen, es muss bei den Australian Open sein oder es muss bei den French Open nächstes Mal sein. Er muss einfach versuchen, sich für jedes Turnier so optimal wie möglich an den Start zu bringen. Das hat er diesmal geschafft, ist durch die ersten Matches so gut durchgerauscht wie auch. Noch nie bei einem Grand Slam Turnier hat so wenige Körner gelassen, wie es nur geht. So, und wenn man dann gegen den bis zu diesem Zeitpunkt absolut unangefochtenen Spitzenmann verliert, dann muss man das zur Kenntnis nehmen, aufstehen und beim nächsten Mal wieder angreifen. Da ist ihm kein Zacken aus der Krone gebrochen, meiner Meinung nach.
Und Jörg, wir hatten ja im Frühjahr auch ein kleines bisschen drüber gesprochen, dass er vielleicht neuen Input braucht, dass der Papa alleine, er hat ja noch einen zweiten Trainer, aber dass das Trainerteam vielleicht erweitert werden müsste, da scheint jetzt bei Zverev zumindest in dieser Hinsicht alles im Reinen zu sein.
Ja, ich will nur noch einen ganz kurzen Satz sagen. Also ich teile ja diese Meinung auch, dass er natürlich bis zu dem Djokovic Match natürlich das den besten, konsequentesten Grand Slam seiner Karriere gespielt hat, mit diesen Siegen. Ne? Er hat zum ersten Mal wirklich keine Kraft vergeudet und so weiter. Aber der Punkt ist, in manchen dieser großen Spiele sind es halt immer noch wieder diese Kleinigkeiten, wo du denkst, da fehlt eben noch ein bisschen, ne? Was wäre im dritten Satz diese Chancen, die er da hat liegen lassen. Also Djokovic war da auch nicht so hundertprozentig sattelfest. Es wäre also schon möglich gewesen, ihn also auch an dem Tag zu schlagen. Nichtsdestotrotz, klar, er hat sich insgesamt sortiert, er steht gut in diesem Rennen da, aber es ist ja auch eigentlich auch wieder klar geworden in New York. Klar, da ist der Djokovic sozusagen, der verliert ein ganz großes Match beim Grand Slam und Zverev ist nicht der Sieger, sondern Medvedev ist der Sieger. Also du siehst, es ist ja da auch in dieser zweiten Reihe, kann man das ja nicht nennen, um Himmels Willen. Aber da sind auch andere im Spiel und Medvedev ist halt jetzt ein großer Player. Ne? Er ist eigentlich der größte Player da geworden, der jetzt eben auch, naja, wie man so schön sagt, eben einmal das Gefühl jetzt schon gekannt hat, diesen Grand Slam durchgespielt zu haben, ne? bis zum Sieg. Und naja, also es wird nicht einfacher. Also Zverev hat ja im Grunde bei den beiden letzten US Open jedes Mal wirklich eine ziemlich schmerzhafte Erfahrung gemacht. Ne? Dass also alle Großen letzten Endes früher oder später verloren haben und er trotzdem nicht der Sieger ist. Ne? Wobei das letztjährige Erlebnis natürlich ein viel bittereres gewesen ist, als das in diesem Jahr, würde ich meinen. Ja. Trotzdem, klar, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, die Mannschaft steht und ich fand es kam ja von beiden Seiten mit Jess Green, ne? Dass er zum einen natürlich sagt, okay, ich will mich vielleicht nicht mehr so viel reisen, andererseits aber vielleicht auch schon die klare Ansage war, ich brauche vielleicht einfach jetzt einen neuen Input, ne? Und plötzlich wurdest du dir irgendeinen verrückten walisischen Rugby-Menschen, der sich irgendwie schon mal den Finger hat irgendwie abnehmen lassen, um bei der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Also ja, ich finde es gut und man wird sehen, ob es über die Jahre eben dann doch nochmal Veränderungen gibt, auch die, ob die eiserne Regel Family First dann bis in alle Ewigkeiten Bestand hat. In jedem Fall, ja, Zverev ist in jedem Fall in einer ganz guten Ausgangslage. Das muss man einfach trotzdem mal festhalten.
Ja. Marcel, wen siehst du außer Medvedev? Tsitsipas mit dieser ganzen Geschichte, im Grunde hat er keine Regel verletzt. Wir haben ja auch schon, und du hast sicherlich auch mit anderen Leuten schon drüber gesprochen, Tsitsipas, ist er auf einem Level aus deiner Sicht mit Medvedev und mit Zverev, oder hat der jetzt ein kleines bisschen durch diese ganzen anderen Umstände vielleicht um zwei Mühe den Anschluss versäumt?
Es ist halt immer die Frage, was wir auf einem Level bezeichnen. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, er war vor allen Dingen während der Sandplatzsaison absolut oben mit dabei. French Open müssen wir jetzt nicht länger drüber reden. Und natürlich hat dann dieses Finale, dieses Verlorene gegen Novak Djokovic, dann Spuren hinterlassen. Und solche Phasen werden alle, wenn wir jetzt mal Zverev, Medvedev, Tsitsipas als diejenigen nehmen, die sich da vielleicht am ehesten, Dominic Thiem nach der Verletzung eingeklammert, darum beigen, die Führungsposition unter sich auszumachen. Solche Phasen werden alle mal haben. Und es kommt darauf an, wie man damit umgeht, ob man da möglicherweise Stärke draus zieht. An Medvedev ist auch dann sehr stark, wenn er einen richtigen Lauf hat, wenn der dann mal unterbrochen wird. Dann haben wir auch gesehen, dass es 2020 mal ein bisschen dauern kann, bis er den Faden dann wieder aufnimmt. Und insofern wird es sehr spannend zu beobachten sein, wer da Konstanz entwickelt. Und wenn sich dann so Nebenkriegsschauplätze auftun, wie das Toilettengate mit Tsitsipas, dann hilft das natürlich nicht. Und ich will jetzt das nicht wieder in alle Einzelteile zerlegen und darauf rumhacken. Und natürlich hat er keine Regel verletzt. Aber was mir bei ihm da gefehlt hat in dieser Situation, ist das Bewusstsein dafür, dass das ein Problem ist, dass er da macht. Und dass man darüber sprechen muss und dass das was mit Sportsgeist zu tun hat. Und das hat er nicht verstanden. Und das ärgert mich, massiv, weil das eigentlich basic ist, und sich dann immer nur auf die Regeln zurückzulehnen, ist mir zu billig, vor allen Dingen in der Position, in der sich Tsitsipas mittlerweile befindet, als eines der größten Vorbilder, das wir in diesem Sport haben.
Und wir wissen,
was er... Ja? Regeländerung einfach, ne? Also, ja. Das heißt eine Regeländerung. Ich meine...
Ja, klar, das ist die Konsequenz.
Also ich denke, wir haben ja, das ist ja natürlich in Vergessenheit geraten bei der akuten Situation, aber wir haben natürlich schon bei anderen Grand-Slam-Turnieren, jetzt tatsächlich eher bei den Frauen, Situationen gehabt, wo Spielerinnen, ich glaube, weiß es nicht mehr jetzt genau, aber das ging ja weit über 10 Minuten hinaus. Und das geht ja nicht. Und man muss natürlich auch Lösungen finden für diese, wenn du draußen in New York auf Courts, na 17, aber irgendwo weit draußen spielst, dann weißt du natürlich als Spielerin, wenn du dann einen Toilettenbreak nimmst, das dauert ewig, ne? Da einmal durch die ganze Masse hin und her. Und also, wie gesagt, das ist echt noch eine Aufgabe für die Veranstalter, weil es einfach darum geht, dieses Spiel auch konsequent durchzuziehen, ne? Und nicht diese ganzen Mätzchen und so weiter durchziehen zu erlauben. Also das ist wirklich ein Unding. Und wer ja mal den Account von unserem Freund Brad Gilbert verfolgt, das ist ja auch eines seiner Lieblingsthemen, ja. Meines Übrigen auch über die letzten Jahre gewesen, dass das also wirklich eine elementare Verletzung dieses, naja, Spielgedankens einfach ist. Ne? Also da müssen sich alle drum bemühen, dass man da, im Übrigen, das führt jetzt noch viel weiter und führt uns heute zu weit, aber es geht ja auch darum, dass sich Leute wegen Krämpfen und so weiter behandeln lassen. Das geht nicht. Ja. Das geht nicht. Es geht nicht, wenn du einen Krampf hast, dann hast du ein Problem, das aus dem Spiel entstanden ist. Das ist keine Verletzung im engeren Sinne. Und dann muss, ja, entweder gibt es dann Time Violation oder du gibst auf oder was auch immer. Aber ich meine, das ist, da muss man wirklich einmal drüber nachdenken, was da die Regeln wirklich schärfer zu fassen, um auch ja diesen wirklich ewigen Mätzchen Einhalt zu gebieten. Und bevor wir jetzt sowieso vielleicht drauf kommen, muss man mal sagen, im Frauenfinale, Wahnsinn, ne? Wie clean dieses Spiel war in jeder Beziehung.
Ja, und dann aber trotzdem gibt es auch noch eine Verletzungsunterbrechung, Marcel, aber natürlich, wenn Emma Raducanu blutet am Knie, dann gibt es ja auch keine, keine zwei Möglichkeiten. Jetzt hat Marcel dieses Frauenfinale Raducanu gegen Fernandes von den Quoten her in den USA zumindest, die in Deutschland und Österreich kenne ich nicht, aber in den USA hat bei den Damen mehr Menschen zugeschaut als bei den Männern. Ich weiß nicht, wir haben Bianca Andreescu gesehen, 2019. Mir geht es bei den Frauen so schnell immer mit dem Next Big Thing. Und jetzt ist Emma Raducanu the Next Big Thing. Und Fernandes hat den deutlich schwierigeren Weg gehabt, wenn man sieht, wen die alle geschlagen hat. Ich wage noch nicht in Begeisterung auszubrechen, Marcel. Wie begeistert bist du von diesem Finale oder generell von der Gemengelage, die sich aus diesem Finale ergibt bei den Frauen?
Ich bin begeistert gewesen von dem Finale, von der Art und Weise, wie die beiden das Ganze interpretiert haben, angegangen sind, was sie für Mentalität gezeigt haben. Großartig, hervorragend, genial fürs Damentennis, allerbeste Werbung international. Aber was das dann mit diesen beiden macht und was das dann auch mit dem Sport macht in den kommenden Jahren, das wage ich wirklich nicht zu prophezeien, denn du hast völlig recht, wir haben solche Einschläge schon das ein oder andere Mal gehabt, zugegebenermaßen nicht in dieser Heftigkeit, weil eine 18-Jährige aus der Qualifikation, viel mehr Sporthistorie geht nicht, das ist absolut auf einem Level mit Becker 85 in Wimbledon. Was daraus wird, es ist eine ganz andere Zeit als damals vor 35 Jahren, ist unglaublich, unglaublich schwer zu sagen, weil natürlich jetzt noch mehr einprasselt auf beide, nicht nur auf Emma Raducanu, auf beide, weil Erwartungen geschürt werden. Dann kommt ein Jürgen Klopp daher und sagt, Raducanu ist das größte Talent dieses Jahrhunderts. Schönen Dank. Und damit soll sie dann jetzt irgendwo nächste Woche Luxemburg ist diese Woche, weiß ich nicht, dann bei einem Turnier wieder spielen. Das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein. Ich würde mir wünschen, dass das ein großer Push ist, den das Damentennis wirklich sehr, sehr gut gebrauchen kann. Ich wage das irgendwie zu bezweifeln und bin wirklich gespannt darauf, das zu beobachten, wie viel Nachhaltigkeit da drin ist und wie die beiden das jetzt auf Strecke bringen können. Denn das hat ja keine von beiden bisher im Ansatz, nicht mal über wenige Wochen, wenige Monate halten können, dieses Niveau. Und deswegen ist eine Prophezeiung da auch extrem schwierig. Ein Anfang ist gemacht. Ich finde es toll, dass sich da so eine Tür öffnet. Aber jetzt zu sagen, das Damentennis ist gerettet, das ist mir dann noch ein bisschen früh.
Ja, vor allem, Jörg, weil man ja nicht vergessen darf, denke ich, dass Leute wie Sabalenka, wie Barty, ja, auch Osaka sollte sie wieder Tennis spielen, die sind ja auch alle noch jung. Also es ist ja eine komplett andere Gemengelage als bei den Männern.
Das stimmt, ich bin hundertprozentig bei Marcel. Es macht keinen Sinn, diese beiden Vorhersagen jetzt zu treffen. Ich glaube einfach, sagen wir mal so jetzt dann doch mit etwas Vorsicht kann man glaube ich sagen, dass die beiden etwas einfach von ihrer Persönlichkeitsstruktur wirken auf mich positiver als oder unkomplizierter vom Naturell als, also ich meine, aus Naomi Osaka werde ich in meinem Leben nicht mehr schlau, von weiß ich nicht, jetzt wieder Weltschmerz zur Met Gala und hin und her und was weiß ich nicht, von Vogue Titel Cover Shootings zur tiefsten Frustration und hin und her und was weiß ich. Also ich glaube, das ist auch irgendwie eine Wahnsinnssache, wo man irgendwie ihren Agenten oder dieses ganze Konglomerat, was dahinter steht, hinterfragen muss. Und naja, wir haben auch andere gehabt, Bianca Andreescu, ewig verletzt natürlich, ne? Ich meine, die letzte einzig irgendwie halbwegs stabile Figur oder Figuren vielleicht dann doch, waren ja Halep und Barty, ohne dass die auch jemals irgendwie natürlich eine Dominanz oder so ausgeübt hätten. Das kann und will ich ja, oder will ja keiner von uns wahrscheinlich jetzt von Raducanu oder Fernandes oder sowas erwarten. Ich denke, es ist einfach, für die würde es ja reichen, ja, einfach eine Rolle da vorne mitzuspielen, ne? Also eben ewige Mitbewerberin, wo ich jetzt natürlich wirklich ein bisschen Sorgen habe, ist natürlich jetzt bei Raducanu diese ganze britische Presse, die ja jetzt schon wirklich sich, die ausgeflippt ist, regelrecht wieder fast so wie weiß ich was, Dinge, die, wo man dachte jetzt, das ist eigentlich längst vergessen, ne? Die Boulevardblätter, die da also wirklich jetzt sich in Seitenweise und was da alles jetzt natürlich schon noch nebenher mit reinspielt, angeblich die erste Billion-Dollar-Spielerin und was nicht alles. Klar, das wird nicht ohne Spuren bleiben. Und man kann nur hoffen, dass sie jetzt, naja, Leute um sich herum hat, die dieses Ding managen können. Und naja, wer könnte es besser als Maxchen Eisenbart natürlich? Das muss man ja sagen. Also wenn einer diese Aufgabe hat und glaubt, er ist dann wesentlich kompetenter als der Stuart Tuckett, der das also bei Naomi Osaka, glaube ich, aus dem gleichen Laden ja eigentlich, aber das nicht wirklich hinkriegt, diese Frau in irgendeine Spur zu setzen. Naja.
Tja, jetzt gibt es einen ganz harten Cut zum Abschluss. Aaron Hunt hat ein Unentschieden vorhergesagt. Samstag 20:30 Uhr, Marcel, Werder Bremen gegen den Hamburger Sportverein. Was sagt der, nimmst du dieses Unentschieden, Marcel?
Nee, nehm ich nicht. Unentschieden waren zuletzt ein bisschen zu viele. Wobei Werder sich gefangen hat und sich stabilisiert hat. Ich habe es ja in Ingolstadt gesehen letzte Woche. Ich werde auch noch die Zusammenfassung dieses großen Stücks Zweitliga-Fußball machen. Mal
Herrlich.
gucken, ob ich da im Zaum halten kann. Aber es ist doch gut, dass beide da jetzt endlich mal mit einem positiven Gefühl dann in so ein Nordderby reingehen und die Fans sich tatsächlich um die wenigen Karten reißen, die es dann da gibt. Insofern versuche ich mir das mal einigermaßen entspannt anzugucken und warte dann auf die 96. Minute. Dann gucken wir mal.
Ganz kurz noch, Marcel, du wirst heute Europa League machen, aber für Sky Sport Austria, habe ich das richtig auf dem Zettel?
Ja, richtig, genau. Frankfurt gegen Fenerbahce Istanbul für die lieben Kollegen in Österreich. Ich saß gestern schon in der Champions League Konferenz mit 5 anderen Österreichern zusammen.
Ach
Das hat
was.
sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mein Vokabular extrem erweitert.
Ja, bitte, dafür
Und ja,
sind
da
wir
wird
da.
noch ein bisschen was dazukommen diese Saison. Das wird sehr lustig.
Sehr, sehr schön. Und Jörg, deine Kurzprognose für Augsburg gegen Gladbach. Befreiungsschlag las ich nach dem Heimsieg der Gladbacher gegen Bielefeld.
Naja, also nach dem Spiel jetzt vom Befreiungsschlag zu sprechen, ich glaube, es wird ein schmutziges 2-1 für Augsburg.
Oh, ja
Ja.
gut. Da müsste Augsburg zweimal ins Tor treffen. Das werden wir uns ganz,
Ja.
ganz gepflegt anschauen, ob das möglich ist. Jörg Almaroth und Marcel Meiner, danke euch beiden. Das war's, die Big Show 526, Sportradio 360.